Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Demokratenversagen. Die WOZ berichtet über den Präsidentschaftswahlkampf in den USA.
Ob man es wahrhaben möchte oder nicht, die Präsidentschaftskandidaten der US-Wahlen 2024 heißen Joe Biden und Donald Trump. Wie kann das sein? Gegen Donald Trump laufen etliche Gerichtsverfahren, von drastisch bis peinlich. Wegen Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten, wegen möglicher Wahlmanipulation, wegen Vorwürfen, er habe Schweigegeld an eine Pornodarstellerin gezahlt, wegen Finanzbetrug wurde er bereits verurteilt. Nichtsdestotrotz, Donald Trump ist zurück auf der politischen Bühne. Und nicht nur das, er hat sogar gute, ja sehr gute Chancen, der 47. Präsident Amerikas zu werden. Wie ist das möglich? Oder wie ist es möglich, dass Joe Biden gegen diesen Mann tatsächlich verlieren könnte? Gut, Joe Bidens altersbedingte Zerbrechlichkeit war schon vor 4 Jahren augenfällig. Aber auch wenn man heute bei all seinen Auftritten den Atem anhält und fürchtet, dass er gleich stolpert und hinfällt oder Namen und Länder verwechselt, ist nicht jeder Kandidat besser als Donald Trump. It's the economy, stupid. Das war das Wahlmantra von Bill Clinton in den 90er Jahren. Wie hat sich denn die Wirtschaft unter Biden entwickelt? Die Wirtschaft wird von mehr als der Hälfte der WählerInnen als schlecht eingestuft, so die progressiv-linksliberale Wochenzeitschrift The Nation. Bidens wirtschaftliche Maßnahmen hätten zwar zu Verbesserungen geführt, zu einem Rekordwachstum bei den Arbeitsplätzen, zu einer Arbeitslosenquote von unter 4% und zu einem Lohnanstieg, der die Inflation übertreffe, doch wird im Artikel die wirtschaftliche Situation der DurchschnittsamerikanerInnen als sehr dramatisch beschrieben. Viele verzweifeln daran, dass sie ihre Kredite und Schulden nicht mehr zurückzahlen können. Die Zahl der Privatkonkurse nehme zu. Trotz all der guten Nachrichten bei den traditionellen Wirtschaftsindikatoren befinden wir uns inmitten der schlimmsten Schuldenkrise seit der großen Rezession. So The Nation. Das also die bittere Realität. Nur auch unter Trump wäre die Situation wohl kaum besser. Warum also wählen die Leute nicht trotzdem selbstverständlich Joe Biden? Was alles sind die Quellen der Unzufriedenheit der WählerInnen und was machen die DemokratInnen falsch? Unser Gast heißt Lukas Hernsmeier. Er schreibt für die WOZ regelmäßig über die USA. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Lukas Hernsmeier, du bist seit 10 Jahren bereits in den USA und schreibst von dort Artikel, unter anderem für die WOZ, aber auch für Zeit Online. Und jetzt stehen ja bald wieder Wahlen an im November. Dort, und ich glaube, was viele in Europa und in der Schweiz dementsprechend auch nicht wirklich verstehen, ist, dass laut Umfragen Donald Trump, der zuletzt vor 4 Jahren abgewählte US-Präsident, in den Umfragen vorne liegt. Die Umfragen für ihn sind nicht so schlecht, die Umfragen für Joe Biden sind ziemlich schlecht. Insbesondere in den Staaten, wo es darauf ankommt, also die Swing States, die nicht traditionellerweise eh demokratisch oder eh republikanisch wählen, liegt Trump eigentlich in den meisten relativ klar vorne. Und eben, ich glaube, die Leute hier verstehen nicht, warum jetzt einer wie Donald Trump möglicherweise nochmal gewählt wird. Was würdest du denn sagen, sind die wichtigsten Gründe für diese schlechten Umfragewerte, die Joe Biden zurzeit hat?
Ich würde sagen, dass es leider eine lange Reihe von Gründen gibt. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist es wichtig zu sehen, dass viele Menschen in den USA ein sehr prekäres Leben führen und das in den letzten Jahren, vor allem durch die Inflation, sich nochmal verschärft hat und sowas dann natürlich immer, zum Teil auch sehr berechtigt, der aktuellen Regierung angelastet wird. Und dann gibt es einen Frust über ganz konkrete Politik von Biden, sozusagen das Wegbleiben bestimmter Reformen. Er hat zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsversorgung, also Medicare for All, hat er jetzt überhaupt nicht auf seiner Agenda gehabt. Ich glaube, da gibt es Frust, da gibt es das hohe Alter. Er verkörpert natürlich so mit 81 auch mit seiner sehr sichtbar und fühlbaren Fragilität so irgendwie ein sehr altes System. Und ganz konkret, weil es jetzt auch ja um die Swing States geht, unter anderem um Michigan und Minnesota, dass viele AmerikanerInnen sich an seiner Nahostpolitik stören. Also gerade viele Arab Americans und viele junge Progressive sind sehr dagegen, dass die USA diesen Krieg Israels in Gaza unterstützen, also finanziell, militärisch, symbolisch, politisch. Und in diesen Staaten, in denen es jetzt darauf ankommt, ja, in den Swing States, könnte das dann auch den Unterschied machen, ja, dass genug Leute wegbleiben, so frustriert über Biden, dass Trump davon profitiert.
Aber haben denn da die Demokraten, hat dann Joe Biden drauf gesetzt, auch Anthony Blinken, der Außenminister, haben ja rhetorisch durchaus Israel ein bisschen gemahnt, tatsächlich aber weiterhin auch Waffen dorthin geschickt. Haben die gedacht, da kommen wir schon durch, wir treten hier gemäßigt auf und wir schauen dann, dass das im Rahmen bleibt? Oder war das eine Fehlstrategie der Demokraten? Haben sie nicht damit gerechnet, dass die Ablehnung zu diesem Krieg so stark ist?
Ja, ich glaube, damit haben sie nicht gerechnet. Und ich glaube, dass diese Diskrepanz zwischen den Mahnungen und den auch zum Teil den Versprechen, dass jetzt also die Unterstützung einzuschränken und Gelder einzustellen, zumindest teilweise, und dann der Realität, dass das nicht passiert. Diese Diskrepanz kommt bei Leuten an. Sie merken dann, das, was letzte Woche versprochen wurde, wird gar nicht umgesetzt. Es wird immer noch unterstützt. Der Krieg geht weiter und das Töten geht weiter in Gaza. Ja, ich habe den Eindruck, dass die Regierung bis heute unterschätzt, wie stark diese Opposition dagegen ist. Es sind ja nicht mehr nur kleine Teile der Bevölkerung und ein paar junge Linke und ein paar Muslime. Wenn du in die Umfragen gehst, dann ist es mittlerweile ein Großteil der ganz Gesamtbevölkerung, die eine permanente Waffenruhe fordert. Also ich glaube, das ist immer noch nicht so ganz im Weißen Haus angekommen.
Jetzt ist ja das, finde ich, einer von mehreren Punkten, auch manche, die du vorher schon aufgezählt hast, wo man das Gefühl ein bisschen hat, wenn man das beobachtet, dass die Demokratische Partei gar nicht mehr mitkriegt, was bei den Leuten, für die sie eigentlich attraktiv sein sollte, wenn sie Wahlen gewinnen will, was die wirklich wollen. Seien das jetzt Lebensumstände verbessern, sei das jetzt die Opposition gegen diesen Krieg. Hat sich die Demokratische Partei sehr weit weg von ihren Wählerinnen entwickelt? Hat sie sozusagen zu viel Macht gehabt? Hat sie unter Clinton und dann unter Obama sich zu weit von ihren Wählerinnen entfernt und das selbst noch nicht begriffen? Also ein bisschen habe ich diesen Eindruck aus der Ferne.
Ja, der Eindruck ist richtig. Ich habe das Gefühl, auch also nach vielen Gesprächen mit WählerInnen, nach viel Beobachten, dass es so bei sehr vielen Menschen in den USA ein Gefühl von betrogen worden sein gibt. Ja, also das zieht sich wirklich durch die letzten Jahrzehnte durch. Betrogen von der Politik der Democrats in den 90ern unter Clinton. Da fühlen sich große Teile der ArbeiterInnenklasse im Stich gelassen, was so die Privatisierungen angeht, was die Handelsabkommen angeht, die dann dazu geführt haben, dass Jobs hier verloren gegangen sind, bis zur Crime Bill unter Clinton, was dazu geführt hat, dass vor allem schwarze, junge AmerikanerInnen im Knast landen wegen Kleinigkeiten. Dann über diese 8 Jahre von Obama, die davon geprägt waren, dass es sehr große Versprechen gab und wenig davon umgesetzt wurde. Und das setzt sich sofort über die letzten Jahrzehnte. Im Grunde kann man eigentlich in jede Bevölkerungsgruppe oder in jede potenzielle Bevölkerungsgruppe, die für die Demokraten interessant sein müsste, könnte man, oder gibt es auch Umfragen und man kriegt so einen Eindruck von Versprechen, die gebrochen wurden und im Stich gelassen worden seien. Also dieser Fakt, dass die Demokraten für die ArbeiterInnenklasse und auch für migrantische AmerikanerInnen und für Nicht-Weiße keine wirkliche Politik macht, das ist ein großer, ja, das ist ein entscheidender Faktor.
Ja, das kann man einerseits sagen, die Leute haben sich mehr erwartet von demokratischen Regierungen. Was man dann noch immer vielleicht nicht versteht, ist, warum sie sich von einer Regierung Trump irgendwas erwarten würden. Man hat ja zum Beispiel gesehen, Trump, als er das erste Mal Präsident war, das erste, was er gemacht hat, war Steuererleichterungen für Reiche einzuführen. Was hat denn Trump für einen Appeal? Ist das mehr als so ein diffuser Anti-Establishment-Appeal, den er offenbar verkörpert?
Ja, ich glaube, der Appeal ist vielfältig. Einerseits greift er die seriellen Ressentiments vieler AmerikanerInnen auf. Ja? Also wenn er Leuten verspricht, eben, dass man die Grenzen hochzieht, die Mauer weiterbaut, dann instrumentalisiert er da einen vorhandenen Rassismus. Dann ist ihm gelungen, eine Art und Weise der Kommunikation zu finden, die bei vielen verfängt. Also er lügt, aber er spricht aus dem Bauch. Und ich glaube, das kommt bei vielen Leuten besser an als Leute, die hin und wieder die Unwahrheit sagen, aber wo sich die Sprache so PR-geglättet und technokratisch anhört. Ich glaube, das kommt bei vielen Leuten überhaupt nicht mehr an. Ja, und dann offenbar offeriert er mit seiner Politik ja auch Teilen der Bevölkerung Fortschritte oder Vorteile, ja, wenn er dem irgendwie den 5% der Wohlhabenden Steuererleichterung verspricht, dann führt es dazu, dass diese Menschen, die viel Geld haben, mit Spenden wiederum Einfluss auf die Politik zu nehmen. Also so, es gibt verschiedene Ebenen, wo er sehr wirkt, und es ist eine Anti-Establishment-Politik, die was sehr Wahres, einen Frust mit dem Establishment aufgreift und dann aber eben die Ressentiments gleichzeitig verstärkt. Also beides läuft so gleichzeitig.
Aber inwieweit, auch wenn man seine ersten 4 Jahre betrachtet, ist er dann denn wirklich ein Anti-Establishment-Präsident gewesen? Ich meine, einerseits hat er tatsächlich ja im Unterschied zu den meisten anderen Präsidenten seit den 70er Jahren keine neue Militärintervention gemacht. Er hat natürlich das weitergemacht, was schon da war. Joe Biden hingegen, indirekt ist die Regierung Biden ja in 2 Kriege wieder verwickelt. Und auch gegen diese Rolle des Weltpolizisten trägt sich erscheint auch innerhalb der USA Widerstand. Ist das wie Zufall oder hat da Trump wirklich eine andere Linie als das demokratische Establishment? Weil ich meine, die Rüstungsindustrie würde auf beide Parteien großen Einfluss haben.
Ja, das hat sie. Und ich würde mich auch nicht darauf verlassen, dass Trump sozusagen der Friedenspräsident war oder sein wird. Wenn es ihm hilft, dann wird Trump einen Krieg beginnen. Was man beobachten kann in der Republikanischen Partei, ist ein wachsendes Gefühl von, wir halten uns vielleicht ein wenig mehr aus der Welt zurück und stärken mehr den Patriotismus im Land. Also zum Beispiel nach 9/11 war so der Spruch Supporting the Troops hat noch bei der Basis, der republikanischen Basis, viel mehr verfangen, als es jetzt, glaube ich, passiert. Und jetzt ist es eben Back the Blue, also die Unterstützung der Polizei. Das funktioniert besser. Und ich glaube, da gibt es schon so einen Shift, einen Wechsel. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass jetzt Trump, ja, wenn er, sollte er wiedergewählt werden, dabei dann konsequent bleibt. Und zu der Frage nach dem Anti-Establishment-Kandidaten, ich meine, der kommt aus einer reichen Familie, macht vor allem Klassenkampf von oben durch seine Politik. Das hat natürlich nur extrem oberflächlich was mit Anti-Establishment zu tun, aber er verkörpert es, er kommuniziert es und das verfängt.
Donald Trump hat in seiner Amtszeit tatsächlich keinen neuen Krieg losgetreten, aber er habe bestehende Kriege massiv angeheizt. Das schreibt Foreign Policy, eine Fachzeitschrift zu Außenpolitik und Wirtschaftsbeziehungen Amerikas, in einer Art Kriegsbilanz von Donald Trump. Er genehmigte um einiges mehr Drohnenangriffe als seine Vorgänger. In Afghanistan habe er die Zahl der Luftangriffe deutlich erhöht, was zu einem Anstieg der zivilen Todesopfer um 330% führte. Im Jemen habe er sowohl die US-Terrorismusbekämpfung als auch die Unterstützung des verheerenden Krieges unter saudischer Führung gegen die Houthis ausgeweitet. Nach Angaben des britischen Bureau of Investigative Journalism gab es allein in den ersten beiden Jahren von Trumps Präsidentschaft 2243 Drohnenangriffe, verglichen mit 1878 in den gesamten 8 Jahren der Obama-Regierung. Die Liste der kriegerischen Tätigkeiten Trumps ist damit noch nicht beendet. Klar ist, ein Pazifist ist er sicher nicht. Trump hat keine kohärente außenpolitische Agenda, weil er keine kohärente Position zu irgendetwas außer seiner eigenen Selbstverherrlichung hat. So das Fazit des Artikels.
Jetzt auf der anderen Seite wieder, die Demokraten, hat man jetzt jedenfalls lange den Eindruck gehabt, ihre Hauptstrategie ist zu sagen und vielleicht auch darauf zu hoffen, dass sich Trump so unmöglich gemacht hat, und dass sie, die Demokraten, ja die wahren, richtigen Werte vertreten und dass sie deswegen die Wahl schon gewinnen werden. Ist das übertrieben dargestellt oder haben sie tatsächlich zu wenig auf positiv formulierte eigene Politik gesetzt?
Ich habe das Gefühl, dass die politische Kommunikation wirklich eines der großen Probleme und Defizite ist. Es gibt ja so ein paar Reformen, die Biden in den letzten 4 Jahren angeschoben hat oder auch Gesetzesvorhaben, große Pakete, ja, den Inflation Reduction Act und den Science and Chips Act und so weiter, die zum Teil massive Investitionen in die Infrastrukturen bedeuten, die auch so regionalen Klimaschutz ermöglichen. Aber wenn man dann sich wieder Umfragen anschaut, wissen große Teile der Bevölkerung gar nicht, was der Inflation Reduction Act ist. Also was das soll, wofür das steht. Der Name ist aber, ja auch schon ein Debakel.
Wenn ich da kurz reinfand, war das mehr als so sozusagen Pflasterpolitik zu schlechten Entwicklungen, die halt nun einmal da waren? Oder hat er auch den Satz gesagt, wenn Medicare for All auf meinen Schreibtisch kommt, dann unterschreibe ich das nicht. Ja? War das mehr als eine Pflasterpolitik? Hat er wirklich strukturelle, sozialreformatorische Schritte unternommen?
Ja, zum Teil. Es war, glaube ich, es ist eine Mischung aus Reaktion auf bestimmte Notzustände und hier und da Lücken stopfen. Aber es ist auch so im regionalen Klimaschutz, was Solarzellen, Investitionen oder Subventionen angeht, da sind es sehr so strukturelle Verbesserungen. Also da ist was passiert. Man kriegt ja auch mit, dass Biden sich viel offensiver auf die Seite der Gewerkschaften stellt, dass er zu Streikposten geht, dass er in den Posten, die er besetzt hat, in der Arbeitsbehörde, dass er da viel progressiver ist noch als Obama. Also da passiert etwas, nur glaube ich, ist so dieses sehr vereinzelte und fragmentierte und punktuelle Verbessern von Dingen und Anschieben von Dingen, das fügt sich nicht zu so einem Bild, ja. Also man kann Obama vieles vorwerfen, aber nicht schlechte Kommunikation. Bei dem wusste man, dass er für Obamacare steht, dass er für Yes, We Can steht. Das ist natürlich auf vielen Ebenen total leer, ja. Aber es hat ein Bild erzeugt. Bernie Sanders stand für ökonomische Umverteilung und Medicare for All. Er hat es so oft in seinen Reden erwähnt, dass irgendwann diese Assoziation völlig klar ist. Wenn man Leute fragt, wofür Biden steht, die wenigsten können es, glaube ich, beantworten.
Vielleicht würden ja manche sagen, er steht, wie du auch schon angedeutet hast, vor allem dafür, dass er schon relativ alt ist und eben er ist ja sozusagen ein Funktionär in der Politik seit Jahrzehnten. Und tatsächlich sind ja Videos aufgetaucht, wo er nicht immer den gegenwärtigsten Eindruck macht. Er erzählt Geschichten, wo man dann relativ leicht nachweisen kann, dass die so nicht stimmen können. Was spielt das für eine Rolle in der Wahrnehmung und jetzt im Vorfeld der Wahlen?
Also wenn man allein den Umfragen folgt, spielt das eine große Rolle. Auch in der demokratischen Basis sind sehr viele Menschen besorgt, dass da ein so alter und so offensichtlich alter Kandidat jetzt noch mal 4 Jahre die Partei anführen soll und das Land anführen soll. Und ich glaube, dass nicht nur sozusagen das ganz Konkrete an Biden dann gesehen wird, sondern eher als Metapher eines alten Systems. Wenn man sich anschaut, wie der Senat, der Supreme Court, auch andere Institutionen besetzt sind, das sind unglaublich alte Strukturen. Ja, die sind zum Teil irgendwie 25, 30 Jahre älter als die Bevölkerung. Ja, und dieser Gap, diese Diskrepanz, die wird gesehen. Und dann wünscht man sich natürlich eher, dass da mal wieder jemand mit Schwung auftritt. Ja, und ein Hauptfaktor ist, dass es nicht so einfach ist, einen Präsidenten im Amt, der nochmal kandidieren will, umzustimmen. Also wenn du Präsident bist und dir zutraust, das nochmal zu kandidieren, dann ist es unglaublich schwierig, da gegen diese Kraft anzukommen. Also, und dadurch, dass Biden eben so eine Haltung hat von, ich bin der Einzige, der das jetzt schaffen kann, mir ist es schon mal gelungen, gibt es, glaube ich, nicht genug Widerstand innerhalb dieser Partei, dass man dem,
aber hat es denn da einen Punkt gegeben, wo er seine Ansicht geändert hat? Weil meiner Erinnerung nach hat er damals vor 4 Jahren schon gesagt, er sieht sich als Übergangspräsident und dann soll eine jüngere Generation kommen und sein tolles Werk weiterführen, so ungefähr.
Ja, ich weiß nicht, ob es da diesen einen Punkt gab, wo er dann irgendwie aufgewacht ist und gedacht hat, es bin doch ich, nur ich, nur ich schaff das. Aber wenn man sich anguckt, wie lange Biden schon Präsident sein wollte, ja, in den 70er Jahren zum ersten Mal. Mit dieser Historie und in dieser Logik ist es ja dann irgendwie auch nachvollziehbar, dass er dann nicht einfach nach 4 Jahren, obwohl er weiter kandidieren könnte, geht. Das ist schon so ein bisschen, es klingt jetzt so fast ein bisschen so küchenpsychologisch, aber ich glaube, das spielt eine große Rolle, dass jemand im Weißen Haus und denkt, ich bin's doch weiterhin, ne? Und ich könnte das weiterhin bleiben. Ja, dann bleibe ich's doch. Das wollte ich ja mein ganzes Leben.
Hört, hört, das Hörkombinat hat seit neuestem einen Steady-Account. Steady ist eine Internetplattform, wo man Projekte, wie zum Beispiel das Hörkombinat, mitfinanzieren kann. Wir bieten diesen Podcast zwar weiterhin gratis an, freuen uns aber gerade deshalb über finanzielle Unterstützung. Auf unserer Steady-Seite könnt ihr eine Hütte oder einen Palast kaufen, sprich ein Bezahlabo abschließen. Ihr könnt euch aber auch nur für den Newsletter einschreiben, um keine Folge zu verpassen.
Außerdem haben wir uns tatsächlich dazu durchgerungen, auf den sozialen Medien Präsenz zu markieren. Ab sofort gibt es uns auf Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter und Blue Sky. Ja, es gibt zu viele von denen. Jedenfalls, an all diesen auch ästhetisch brillanten Orten könnt ihr uns folgen, uns verlinken und mit uns in Kontakt treten, falls ihr Anregungen habt.
Vielen, vielen Dank fürs Hören, Kommentieren, Teilen und Unterstützen.
Wie du richtig sagst, in der Demokratischen Partei gab es ja noch andere Fälle, wo zum Beispiel Senatorin Feinstein, die offensichtlich schon völlig dement war, aber in ihrer Funktion gehalten wurde, weil man dann sicher war, wie für sie gestimmt wurde. Du zitierst in deinem Text, wo du in Michigan warst, einen Lokalpolitiker der Demokratischen Partei, der unter anderem anführt, dass die Demokraten eben die Demokratie schützen. Ich frage mich, tun Sie das tatsächlich, wenn Sie dann solche offensichtlichen Ränkespiele machen, um sich an der Macht zu erhalten, oder wenn eine der prominentesten Politikerinnen immer noch Hillary Clinton ist, die ihre Wahl verloren hat, weil sie sehr von oben herab argumentiert hat, die vor kurzem erst wieder gesagt hat, die jungen Leute verstehen die Geschichte des Nahen Ostens nicht, die einfach ständig sagt, dass die Wählerinnen und Wähler es nicht kapieren. Ist es glaubwürdig, dass die Demokratische Partei wirklich den Schutz der Demokratie bildet? Oder ist das nur sozusagen ein winziger Unterschied gegen Trump, den Sie dann natürlich als Gefahr für die Demokratie bezeichnen?
Ich würde sagen, der Unterschied ist wesentlich zwischen den Parteien. Die Republikanische Partei ist deutlich antidemokratischer, autokratischer, auch jetzt unter Trump. Was er vorhat für die nächsten 4 Jahre, ist beängstigend. Und gleichzeitig ist es eben nicht glaubwürdig, wenn die Demokratische Partei sich als die Verteidigungsinstanz der Demokratie darstellt, weil sie das die letzten Jahrzehnte oft genug nicht war. Also von dir angesprochen erstmal so die ganzen Zitate der Spitzenleute von Hillary Clinton, auch bis zu Biden jetzt. Das ist natürlich überhaupt nicht glaubwürdig, wenn dann von Deplorables geredet wird, wenn völlig offensichtlich ist, dass bestimmte politische Entscheidungen sehr gefärbt davon sind, was Konzerne wollen und was Großspender wollen. Das hat ja erstmal mit Demokratie auch nicht viel zu tun. Es gibt eine Tendenz bei dieser Partei wirklich so eine Art von, habt ihr es denn noch nicht begriffen, wie gut es uns geht? Ja, also dass man den Wählern sagt, so, aber ist es doch, die Inflation ist doch jetzt seit 2 Jahren stabil, das stimmt, aber wenn es Leuten halt dreckig geht, dann sind so Zahlen halb viel wert oder gar nicht viel wert. Die Art und Weise, wie sich die Demokratische Partei in den letzten Jahrzehnten eben personell aufgestellt hat, wie sehr nah sie an Konzernen war und oft sehr weit entfernt von dem Großteil der Bevölkerung, ja, das drückt sich natürlich jetzt aus in so einer Kommunikation, in so einer Attitüde, in einer Haltung, die von vielen Menschen zu Recht als paternalisierend wahrgenommen wird und arrogant. Also ich glaube, das spielt eine große Rolle, dass einfach große Teile der Bevölkerung diese Partei nicht wirklich ernst nehmen als Verteidiger ihrer Rechte. Wenn man sich sowas anschaut wie Gerrymandering, also diese Strategie, Wahlkreise, Wahlbezirke so zusammenzuschneiden, dass es zum Vorteil der eigenen Partei ist, das machen vor allem Republikaner, das machen aber Demokraten auch. Das ist nicht nur eine Partei, die da völlig grotesk die Demokratie aushöhlt. Und insofern ist dieses, die Demokratie muss gerettet werden, ist so auf eine ganz komische Weise wahr und total leer und total unglaubwürdig.
Gegen Donald Trump laufen ja mehrere Verfahren. Unter anderem Verfahren wegen dem Versuch, das Wahlergebnis der letzten Wahl zu manipulieren. Aber auch hier kommt dann irgendwie ans Licht, dass die Anklägerin in Georgia, die da Trump angeklagt hat, vorher schon auf Demonstrationen zu sehen war, wie sie in einem Megafon schreit, Trump ist ein ungesetzmäßiger Präsident. Sehen die Demokraten nicht, welches Bild sie nach außen abgeben, wenn sie so offensichtlich auf mitteldemokratische Mittel setzen, um Trump zu besiegen?
Ja, ich befürchte, sie sehen es nicht oder große Teile und vor allem so die wirklich mächtigen Figuren der Demokratischen Partei sehen das nicht.
Ja, der Frust über diese Erstarrung des Systems mit den 2 großen Parteien drückt sich auch darin aus, eine Umfrage, von der ich letztens gelesen habe, und zwar von der New York Times war diese Umfrage, insgesamt 69% der Befragten haben gesagt, dieses System müsse man jetzt stark verändern, also major changes oder sogar völlig umkrempeln. Angesichts solcher Umfragen ist dieses System von diesen 2 großen Parteien, die je länger, je mehr mit der Macht verzahnen, mit den Geldspendern, mit der Industrie, mit der Finanzindustrie verzahnen, ist dieses System am Ende?
Ich habe das Gefühl, die bittere Realität ist, dass das System kaum noch Legitimation hat, aber noch lange so weitergehen könnte. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich kaum jetzt da alternative Strukturen gerade realistischerweise aufkommen. Also es gibt ja diesen bisschen ausgenudelten Satz von Gramsci, ne, die alte Welt liegt im Sterben und die neue ist noch nicht geboren, die Zeit der Monster. Das ist jetzt so oft schon gesagt worden, aber ist es ja, so fühlt es sich hier wirklich manchmal an. Ja, und auch ich glaube, es ist wichtig dann zu betonen, dass Biden eben nicht für den progressiven, radikalen Wandel steht. Er hat im Wahlkampf 2020 gesagt, es wird sich fundamental nichts verändern. Das war das Versprechen. Und ich glaube, wenn das Versprechen ist, aber gleichzeitig Leute sich nach Wandel sehen, ja, dann gibt es diesen Clash.
Jetzt wollen wir am Schluss nochmal zu dem zurückkommen, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, nämlich über die Nahostpolitik. Ich nehme mal an, bis zu den Wahlen könnte Joe Biden, auch wenn er es wollte, kein radikales Sozialprogramm mehr effizient starten. Aber könnte er mit einer Wende in der Israel-Politik noch die Wahl gewinnen?
Ich habe den Eindruck nach vielen Gesprächen jetzt, dass es bei vielen Menschen zu spät ist. Ja, dass einfach der Fakt, dass in diesem Krieg in Gaza jetzt über 35.000 Menschen getötet worden sind, Krankenhäuser, Universitäten zerstört, Landstriche komplett zerstört wurden, dass dieser Fakt, der durch die US-Unterstützung möglich wurde, dass das einfach jetzt zu tief sitzt. Und natürlich vor allem auch bei Menschen, die Familie dort haben oder bei Arab Americans und Muslimen, die sich auf eine Weise identifizieren mit der palästinensischen Zivilbevölkerung. Sollte Biden jetzt einen politischen Wandel dahinlegen und jetzt wirklich Gelder einstellen oder die Netanyahu nochmal viel stärker oppositionieren, dann würde das vielleicht bei anderen Leuten nochmal wirken. Aber auch das sehe ich jetzt gerade nicht kommen. Also ich glaube nicht, dass wir einen großen Wandel in Bidens Politik in den nächsten Monaten diesbezüglich sehen. Und ich habe jetzt alleine in Michigan mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie werden auf keinen Fall Biden wählen. Keiner hat gesagt, dass er Trump wählt, aber es ist dann eine Mischung aus Zuhause bleiben oder eben eine Third Party, einen anderen Kandidaten, eine andere Kandidatin wählen.
Wenn das jetzt so kommt, wie du sagst, und sozusagen auf eine gewisse Weise die Nichtwähler oder die Jill Stein von der Grünen Partei wählen, in gewisser Weise vielleicht die Wahl entscheiden, glaubst du, ist die Demokratische Partei irgendwann bereit zu erkennen, dass sie durch ihre Nichtpolitik die Situation verschuldet haben? Oder geht dann die Schuldzuweisung an die Wählerinnen und Wähler, die sich falsch verhalten, weiter?
Oh, die Schuldzuweisung wird auf jeden Fall Richtung dieser WählerInnen gehen. Das ist gar keine Frage, weil das ein Muster ist. Das passiert eigentlich immer so, ne? Wenn Wahlen knapp verloren gegangen sind, dann sind die Spitzenkräfte der Demokratischen Partei immer sehr, sehr schnell dabei, dann so bestimmte linke Aktivistinnen und so weiter oder alternative Kandidaten zu beschuldigen. Mittel- bis langfristig wäre es hilfreicher, sich zu überlegen, welche Politik der Demokratischen Partei auf Dauer die Leute weggetrieben hat, anstatt es vor allem auch immer so jungen linken AktivistInnen in die Schuhe zu schieben, die in vielen Wahlen überhaupt erst der Grund waren, warum Leute die Demokratische Partei gewählt haben. Also 2020 in diesen Bundesstaaten, wo es eng war, Georgia, Arizona, da waren das linke Gruppen, die dazu geführt haben, dass die Leute Biden wählen und nicht Trump. Und die werden jetzt wieder beschuldigt, wenn es eine Ablehnung gibt. Also ich glaube, das ist auf Dauer, das ist eine Schleife, die extrem ungesund ist und die auch total ablenkt von den strukturellen Problemen dieser Partei. Und wenn man sich anschaut, wie so die wenigen linken PolitikerInnen bekämpft werden, Alexandra Ocasio-Cortez sagt ja, Nancy Pelosi war im Grunde ihre größte Feindin. Ja? Also nicht die ganzen Rechtsradikalen, die ihr den Tod wünschen, ist die größte Feindin. Das hat sie ein bisschen polemisch gesagt, sondern Nancy Pelosi hat ihr das Leben schwer gemacht. Ihre eigene Fraktionsvorsitzende. Ja? Das ist natürlich auch total abschreckend, wenn linke Politik so bekämpft wird, als wäre man rechts.
Schade, konnten Hoffnungsträgerinnen wie Alexandria Ocasio-Cortez oder allgemein das linke Lager nicht mehr Druck auf Biden ausüben, um ihn zu einer sozialeren Politik zu bewegen. Warum konnten sie sich nicht durchsetzen? Im eingangs erwähnten Artikel aus The Nation malt sich die Journalistin aus, dass Biden den Schuldenerlass zu einem der wichtigsten Themen seiner Kampagne machen könnte, um an Popularität zu gewinnen. Ihm seien bereits eine Reihe von Lösungen zum Schuldendebakel vorgeschlagen worden. Er müsste diese Schritte nur umsetzen. Ein pikantes Detail aus den letzten Wochen Wahlkampf: Jüngst ging ein Video von James Carville viral, jenem Berater, der für Bill Clinton einst die Phrase «It's the economy, stupid» erfunden hatte. Er war augenscheinlich verzweifelt und klagte: «Nichts, was die Demokraten gegen Trump ins Feld führen würden, hätte irgendeine Wirkung. Alles sei wie Spaghetti an einer Wand, würde herunterrutschen und verschwinden.» Auf die Idee, Bidens mäßige Popularität liege wesentlich auch an dessen Politik als Präsident, schien Carville nicht zu kommen. Das scheint bezeichnend für die Ignoranz vieler DemokratInnen den Wählenden gegenüber. Ihnen nicht mehr zu bieten als die Ablehnung des Trumpismus ist ein zu schlechtes Angebot. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.